herzlich willkommen zur 36. Ausgabe vom Open Science Radio und mit dabei am anderen Ende der Konrad.
Hallihallo, hallo Matthias,
na? Hi. Gar nicht so lange gedauert hat's. Das ist genau. Tatsächlich begrüßenswert, besonders im Hinblick auf die Tatsache, dass so Sommer mit Ferien und diversen Events, an denen man teilnehmen wollte oder musste, plus vielleicht noch privaten Verpflichtungen, eigentlich eher dagegen spricht, gegen eine kurzzeitige Wiederholung oder beziehungsweise Fortsetzung der Aufnahmen, aber irgendwie jetzt dann doch hingehauen.
Gute Frequenz, das behalten wir mal so bei und versuche es sogar noch zu verbessern. Na, schauen wir erstmal. Aber oh, nicht zu viel versprechen, ja, ich bin hier der Overseller.
Was haben wir denn an Hausmeisterei für heute?
Ja, mir ist so aufgefallen, als ich doch unsere letzte Folge nochmal durchgehört habe, ich hatte anscheinend einen klitzekleinen Versprecher, der Jason Prime, wir erinnern uns, der diese Open Access Cones oder Open Science Cones uns der Welt geschenkt hat, kann man sagen. Der arbeitet nicht bei Impact Factor, sondern bei Impact Story natürlich. Also das ist natürlich ein Impact Factor, das von uns verteufelte mathematische Ding der Bewertung von Journalen und Artikeln. Impact Story dagegen ein Startup, was versucht, den ganzen das Ausmaß des Eindrucks eines Wissenschaftlers zusammenzufassen in einer Webseite, sagen wir das mal grob so. Und da ist der gelandet. Nur so kleine Korrektur.
Erratum, ja, sozusagen.
Ein Erratum, ganz genau. Dann ist, ich weiß gar nicht, warum es in die Hausmeister-Themen gemacht hat, wahrscheinlich, weil wir das immer wieder zum Best geben, Content meinen und wir nicht immer genau so wissen, worum geht es denn eigentlich dabei. Und es gab jetzt, oder ich habe ein Video gefunden auf der Content meinen, das war auf der Open Knowledge Foundation Seite, wo die Jennifer Malloy mal kurz zusammenfasst, worum es eigentlich geht. Also es geht darum, wirklich viele, also es ist das, was wir eigentlich meinten. Es geht wirklich um sehr viele Sachen. Es gibt eigentlich, werden alle Ebenen angegriffen. Es geht darum, einerseits technisch Publikationen zu parsen und da entsprechend dieses Wissen zu extrahieren und technisch bereitzustellen, also in Form von parsbaren oder in Form von wiederverwertbaren, also meinbaren Sachen. Aber es geht auch um Teaching und es geht auch um Policies, also um die legalen Hürden zu senken, dieses Mining durchzuführen. Also alles, was wir uns da grob gedacht haben, ist da drin zu finden. Ist auch ein schönes Video, kann man sich mal kurz reinziehen und
Ich warte ja tatsächlich dann noch auf die, und hoffe zumindest, dass das irgendwie irgendwann mal kommt, auf die Videos so nach dem Motto, das Content Mind Tutorial.
Das wäre cool, wirklich schön.
Das könnt ihr damit machen. Ich glaube, das wird sich auch im Laufe der Zeit noch ergeben, dass Leute das machen. Ich glaube sogar, dass Ross Mounts schon zu Teilen auch schon sowas mal gemacht hatte, zu diesem Scraper-Tool zumindest. Habe ich da zumindest im Kopf,
hat er doch einen Blogpost geschrieben. Den hat man gleich sogar schon zusammen besprochen, wenn ich mich recht entsinne, oder?
Genau, den Blogpost auf jeden Fall. Und ich glaube, ich hatte dazu auch schon irgendwo ein Video gesehen, so nach dem Motto, wie man das zur Anwendung bringt und was irgendwie die Voraussetzungen und sowas sind. Insofern, ja.
Okay, ich sehe, auf YouTube konnte ich so schnell gerade nichts finden. Aber mal gucken, ja, das wäre wirklich schön. Gut, dann geht's weiter im Programm. Dann hast du eine kleine Anfrage bekommen.
Genau, und jetzt, ich bin völlig unvorbereitet und versuche gerade mal den Originalpost zu finden, denn nach der letzten Sendung? Ich bin gar nicht sicher, ob es auf dem zur letzten Folge war. Auf jeden Fall hatte sich der André Lampe, kennt man vielleicht als Science-Blogger, die kleinen Dinge, wenn mich nicht alles täuscht, hatte sich irgendwie durch ein paar Folgen letztens gewühlt und hatte dann uns auf Twitter adressiert zum Thema Software Carpentry, dass es seines Erachtens nach halt ziemlich viele MATLAB-Kurse gibt, aber dass das Problem an MATLAB ja zum Beispiel ist, dass MATLAB im Grunde keine offene Software ist, sondern du musst es halt lizenzieren lassen, Oder kommst relativ schnell an einen Punkt, wo du ja nur die lizenzierte Vollversion, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, tatsächlich auch alle Funktionalitäten bietet. Und dass das ja eigentlich was ist, was so ein Stückchen weit dem Software-Carpentry-Gedanken, naja, vielleicht nicht widerspricht, aber was zumindest ein Problem darstellen könnte.
Und da bin ich auch ganz seiner Meinung. Und ich habe auch bei meiner Instruction oder bei meinem Instruction Training habe ich die MATLAB-Sachen komplett umschifft und nie angegangen. Ich habe dazu auch noch nichts gefunden. Ich habe versprochen, ich gucke mal ein bisschen rum. Ich habe da jetzt nichts besonders Kritisches gefunden, aber wir sind dran und wir werden da auch noch mal mit jemandem Näheres dafür sprechen und auch diese Sache dann nochmal auf den Zahn fühlen. Es gibt natürlich zu MATLAB gibt es immer noch die Alternative, die Octave-Hide, das ist Octave heißt. Das ist eine Open-Source-Implementierung dessen. Allerdings wahrscheinlich wird man damit nicht alle Sachen erschlagen können, denn, also ich habe mit MATLAB nie wirklich gearbeitet. Aber da sollen wohl auch viele Module dabei sein, die man halt dann auch entsprechend nur in der kommerziellen Version bekommt und die eigentlich die eigentliche Mächtigkeit dieser Sache darstellen. Und da wird man dann schnell gegen eine Wand laufen. Also wahrscheinlich so grundlegende Sachen kann man damit machen, aber wenn es dann an Spezialsachen oder Spezialthemen kommt, wird es wahrscheinlich problematisch werden. Also kann ich nur unterstützen.
Ja. Genau. Es gibt ja, also Octave bietet halt auch nicht alle Funktionalitäten, die MATLAB bietet. Es gibt halt, im Prinzip müsste man sich so einen Baukasten an verschiedenen Tools zusammenbasteln, damit man für alle Funktionalitäten so Open-Source-Alternativen hat. Also neben MATLAB gibt es ja noch, neben Octave gibt es ja dann beispielsweise noch Scilab, genau. Oder SageMath oder sowas, die wiederum auch bestimmte Funktionen abdecken können. Aber du bist halt sehr, sehr schnell an dem Punkt, dass wenn du an der Stelle nach Open-Source-Alternativen suchst, halt mit einem Tool entweder nur ein begrenztes Set an Funktionen hast oder tatsächlich über mehrere Tools sprichst. Und dann hast du halt wieder das Problem, wie garantiert man dann eigentlich oder wie ermöglicht man dann eigentlich die Weitergabe von Skripten und sozusagen dieses auch diesen Wiederverwendungsaspekt und all diese Geschichten, die da noch mit dranhängen.
Ganz genau. Also ich habe auch schon bei einigen Sachen bin ich auch genau in diese Mauer gestoßen. Ich habe bei uns, ich wäre wahrscheinlich über die Uni rangekommen, muss ich sagen, aber das war mir dann zu krampfig und es war mir auch, ich wollte nicht unterstützen, dass ich halt Software nutze, die in MATLAB geschrieben wird, also auch wenn das nur kleine Sachen waren aus einer Publikation, wo ein Tool war, was man halt nutzen wollte. Ja, es ist für mich kein Zustand und nutze ich auch nicht. Also von daher kann ich das unterstützen und wir werden der Sache nochmal nachgehen. Ich glaube, ich habe den André Lampe sogar beim Science Slammer in Darmstadt gesehen, fällt mir gerade ein, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, der hat auch auf seinem Twitter-Profil hat er auch gesagt, dass er Science Slammer ist und wenn ich mich recht entsinne, ist das schon ein paar Jährchen her. Leider sehr lange. Und ich muss ihn mal vielleicht mal anpingen, ob er dabei war.
Also kann man, wenn man ihn auf wenn man ihn auf YouTube sucht, dann findet man auch diverse Science Slams von ihm an verschiedenen Lokalitäten und zu verschiedenen Science Slams und alle eigentlich recht lesenswert.
Ja, genau, der Hodenknackerfisch, ja doch, genau, ich erinnere mich. Das war er. Genau.
Und was mir dasselbe Problem, also nicht dasselbe Problem, aber ein Stückchen weit gilt das ja auch für R, ne? Also R ist ja auch, oder RStudio, glaube ich, ist ja auch keine lizenzfreie Geschichte. Ich glaube, kommt auch an, welches Paket du installierst, ne?
Also R selber ist frei und Open Source, aber RStudio ist von einer Firma gemacht, die das entsprechend Closed Source mache. Ich weiß gar nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze RStudio nur mal zu Teaching-Zwecken. Das ist auch nicht so wirklich viel. Muss man gerade mal schauen. Das heißt zu Teaching-Zwecken. Ich habe da mal ein paar Leuten was damit gezeigt. Also ich persönlich mache das auch meistens mit Emacs und dann RScript aufrufen. Aber das ist eine kommerzielle Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was man hier mehr bekommt bei dem, wenn man die kommerzielle Variante nimmt, denn ich kenne viele Leute, die mit dem RStudio einfach so arbeiten. Man kann es auch in der Serverversion eigentlich so laufen lassen. Ich weiß gar nicht, was man hier mehr bekommt. Desktop, IDE-Pricing. Ich sehe jetzt momentan noch nicht ganz meinen Mehrwert.
Wie waren das? Ich glaube, es war bei der normalen Version oder bei der nicht zu lizenzierenden Version war da auch sowas wie Markdown-Export und sowas dabei, ich bin mir nicht sicher.
Ah, hier steht was. More applications, more active hours, E-Mail Support, vielleicht Support, okay. Okay, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht auch gar nicht so relevant, wer da vielleicht was zu sagen hat, kann sich da äußern, aber ja, so RStudio ist ein gutes Beispiel, was viel genutzt wird bei vielen Leuten, oder von vielen Leuten, aber kommerziell ist, allerdings ist es weniger das Problem, denn im Endeffekt hast du ja normalen R-Code oder was oder Nitter, wo du die Sachen dann halt auch entsprechend exportieren kannst. Also das ist, da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Das ist, als würde man auch einen kommerziellen Editor nutzen, um Source Code zu schreiben. Hm. Der Source Code selber ist dabei ja dann weiterhin frei verfügbar und auch frei im Sinne von Freiheiten, also open. Hm. Also sehe ich noch nicht ganz die Parallele dann. Zum Glück.
Aber interessante Frage, die andere da gestellt hat. Bekanntes Problem. Auch wiederum eins, was nicht so richtig eine offensichtliche Lösung hat, zumindest.
Weil es auch eine starke Community gibt in der Richtung. Also ich kenne viele Leute, nicht viele, aber ich kenne einige Leute, die schwören auf MATLAB und es ist auch anscheinend sehr schön zu nutzen und es ist sehr leicht, Sachen damit zu erweitern und so. Also es ist ein nützliches Tool, aber hat da diesen Fadenbeigeschmack, dass es halt nicht gerade günstig ist und damit die Hürde für eine Reproduzierbarkeit doch sehr hochschraubt.
Ja, ja. Auch wieder so ein Ansatzpunkt, wo man eigentlich zumindest was dran machen könnte, ne? Sowas wie bei Beförderungsmaßnahmen das berücksichtigen kann. So nach dem Motto, weiß nicht, vielleicht denke ich gerade in die falsche Richtung, aber wenn man das an irgendeiner Stelle sozusagen durch das Lizenzmodell zur Verfügung oder die Lizenzen zur Verfügung stellen würde, sodass Projekte, die über MATLAB oder mit MATLAB arbeiten, dass die genau diesen Aspekt von Reproduzierbarkeit trotzdem beibehalten, also auch dann das Tool zur Verfügung stünde, auch wenn Leute eigentlich nicht auf die Lizenz zurückgreifen können.
Ich glaube, du kannst MATLAB-Code auch in C-Code übersetzen oder zumindest oder vielleicht sogar in Binaries, wobei gut, da fehlt immer noch ein bisschen, ist immer noch ein bisschen Blackbox. Bin ich jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Generating C-Code from your MATLAB Algorithms, also geht theoretisch wohl. Wahrscheinlich ging es mehr darum, das Ding zu beschleunigen, aber theoretisch kann man da sowas rausschmeißen. Mhm. Also ich will mich doch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe mit MATLAB so gut wie nichts gemacht, aus dem entsprechenden Grund. Und das sei jedem überlassen da. Also wir haben es ja dargestellt, das technische Problem ist, es ist technisch gut, aber es ist einfach von der Lizenz sehr problematisch, der Reproduzierbarkeit wegen.
Also ich meine, vielleicht wäre das sogar eine Idee für solche Firmen, die hinter Tools wie MATLAB stehen, einfach zu überlegen, okay, im Zweifel möchte ich die Lizenz natürlich für Leute haben, die mit dem Tool Code bearbeiten. Aber vielleicht gibt es eine freie Lizenz, wenn du einfach nur Code laufen lassen möchtest. Oder ähnliches. Also wieder wie ich, ne? Kein Informatiker, wie auch immer man das jetzt ausdrückt, korrekt. Aber wenn du halt nicht sozusagen an dem Code direkt arbeiten möchtest, sondern wenn du ihn nutzen möchtest.
Ja, ist natürlich das schwierig, das unter einer offenen Lizenz hinzukriegen, das gleichzeitig kommerziell zu lassen. Also das würde zumindest eine enorme Änderung deren Businessmodell bedeuten. Hm. Aber ja, könnten Sie ruhig mal andenken, auf jeden Fall.
Nun gut, weg von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe und hin vielleicht zu aktivistischen Dingen.
Ganz genau. Ich überlege gerade hier, das hast du, glaube ich, zusammengekramt hier, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Echt? Das sind Journal Subscription Cost wurden einmal zusammengetragen. Und die sind jetzt auch verfügbar auf Figshare. Ich muss gerade mal schauen, wer war denn das genau? Michelle Brook war das, ja, ganz genau. Und ich glaube, ein paar andere, die das entsprechend zusammengetragen haben. Also das ist doch, glaube ich, auch entsprechend angefragt worden bei den Universitäten, beziehungsweise noch großflächiger. Und jetzt hat man hier eine Tabelle, wo man genau sieht, wie viele Subscription-Fees für die unterschiedlichen Verlage ausgegeben wurde pro Universität und das ist vom Jahr 2010 bis 2014, also hat man eine feine Aufstellung und jetzt wäre der nächste Schritt, das mal schön zu visualisieren, das habe ich bisher noch nicht gefunden oder gesehen, aber ich glaube, das ist auch schon älter meines Erachtens. Wie kommt denn das jetzt hier eigentlich rein? Das ist eine neuere Sache. Retrieved hier, doch. Das ist vom September Nee.
Nee, der Datensatz ist veröffentlicht am 30. September 2014.
Tja, vermaledeit, wie kam denn dann hier rein? Freunde, was machen wir hier?
Also gut. was halt in den letzten Monaten dazu kam, so ab Mitte diesen Jahres oder tatsächlich schon ab Anfang des Jahres, sind halt tatsächlich dann die Erweiterung von Zahlen.
Ja, genau, hier sieht man auch die Older Revisions. Also genau, das ist jetzt mit dazugekommen. Du hast recht, hier steht auch 29.07.2015 ist entsprechend noch was hinzugefügt worden. Aber die initiale Publikation, also das initiale Einstellen war schon im letzten Jahr.
Genau.
Also, ja, bitte.
Ist halt in dieser ganzen Diskussion, die wir jetzt seit Monaten haben, rund um Article Processing Costs und Subscription Fees. Ne? Also das, was Universitäten oder Wissenschaftler ausgeben müssen für das wissenschaftliche Publizieren, ist halt einfach gut, konkrete Zahlen an der Hand zu haben. Und das ist so einer dieser Datensätze, der genau das erlaubt, nämlich in dem Fall Journal Subscription Costs, die üblicherweise Universitätsbibliotheken oder andere Einrichtungen an Universitäten ausgeben für die Abos von wissenschaftlichen Journalen. Sowas gibt es halt oft oder viel länderspezifisch. Hier ist es halt bei den britischen Universitäten. Wir haben das kürzlich gesehen von Christian Gutknecht, der jetzt endlich die Informationen seitens der ETH Zürich hat, die ja eingeklagt hat, mehr oder weniger. Und dass die Menschen rund um, jetzt überlege ich gerade, wie der Vorname ist, ich habe den Namen vergessen, das tut mir wahnsinnig leid, der das für deutsche Universitäten auch schon gemacht hat. Ich glaube, da war aber die Beleuchtung beiderseitig, also sowohl für Subscription Costs als auch für Article Processing Costs und hatte das auf GitHub veröffentlicht, den Datensatz. Nayok, wie heißt er? Trage ich nach, ist nicht wild.
Nicht vergessen. Also schon irgendwie, aber jetzt gerade hin halt nur.
Meine Güte, das ist ja fürchterlich. Ich hasse das, wenn einem sowas passiert. Das ist unglaublich fürchterlich. Naja.
Ja, wie kriegen das denn? Es geht ja ums Prinzip hier. Es geht einfach um, hier wirklich belastbare Zahlen an den Start zu kriegen, um zu zeigen, dass wir eine Menge Geld schon in diese Sachen reinpumpen und das entgegenzustellen, wenn Leute jammern, ja, Open Access ist ja so teuer. Denn einfach diese Subscription Fees, die kriegt sonst keiner an, zu sehen. Man geht in die Library und nimmt sich diesen Artikel raus oder auch nicht, weil er nicht da ist und bekommt nichts davon mit. Und dann, wenn man selber Open Access publizieren möchte, was, so viel Geld? Und hier geht es einfach um eine klare Gegenüberstellung dieser beiden Systeme oder dieser beiden Businessmodelle. Immer mit dem Vorteil im Hinterkopf, dass beim Open Access eine ganz andere Reichweite geschaffen wird für solche Publikationen. Ja. Und an diesen Zahlen hat es halt bisher immer gemangelt und jetzt werden sie hier mal zusammengetragen.
Genau. Ich meine natürlich Naiko Jan, der das gemacht hat, unter anderem für die Universität Bielefeld und Leibniz-Uni und Ludwig-Maximilian und Freie Uni und Karlsruhe und hat das Ganze tatsächlich sowohl das Datenset über die Article Processing Costs publiziert bei GitHub und ich glaube auch im GitLab der Uni Bielefeld.
Okay. Gut. Ja, dann nächster Punkt. Ich hatte es ja schon angekündigt und das war auch ein Grund, warum wir sozusagen keine Aufnahme großartig fahren konnten. Ich war ja auf dem Chaos Communication Camp in Berlin und da haben wir auch einen schönen Workshop gehalten, wie verabredet oder wie angekündigt mit dem Markus Neuschäfer und dem, jetzt wird es peinlich.
Wir haben heute ein Namensproblem.
Heute ist echt ein Tag von Bernd Rupp natürlich. Nee, ich habe auch gerade an ein paar andere Leute gedacht. Also Bernd Rupp hat mir auch schon mal erwähnt, dass der mit dabei ist und Markus Neuschäfer halt, wie ich schon sagte, die das mitorganisiert haben. Und auf dem Camp haben wir uns dann halt entsprechend zusammengetan und diesen Workshop gestartet. Es war gut besucht, muss ich sagen. Waren so etwa 30 Leute, würde ich vermuten. Und wir sind halt durch die verschiedensten Sachen durchgegangen. Es war eine sehr heterogene Gruppe, also heterogen im Sinne von Hintergründen, die Leute gebracht haben, also von Physikern bis Biologen bis auch Leute aus den Humanities waren da. Das war sehr schön, weil man dann einfach auch mal die verschiedenen Aspekte gut ansprechen konnte und haben dann einfach mal überlegt, an welchen Stellen hapert das System momentan, wo ist es nicht offen genug, was kann man besser machen und haben es dann auch in kleinen Gruppen zusammengesetzt und das war, denke ich, ein sehr schöner Rahmen, einfach um die Leute auch auf diese Community anzusetzen, einfach zu sehen, ihr seid nicht alleine, hier gibt es Anlaufstellen wie halt zum Beispiel die Open Knowledge Foundation und entsprechende Open Science Gruppen, lokale oder auch internationale dessen, wo man sich dann reinklicken kann und einfach noch mehr Wissen mitbekommt. Wir waren dann, jetzt muss ich gerade überlegen, es gab dann noch einen Workshop über Citizen Science, wo der Initiator nicht kam, was ganz lustig war. Und dann haben wir da auch eine Gesprächsrunde draus gemacht. Wir waren irgendwie so 15 Leute, die alle so irgendwas zu Citizen Science und was erzählt haben und so, was sie sich da vorstellen, aber keiner hat Citizen Science gemacht. Aber es war dann trotzdem eine nette Gesprächsrunde, die so eine Stunde lang lief. Das war am Tag darauf. Das war ein bisschen schade, dass der Mensch nicht gekommen ist oder so, aber das ist halt bei dem Chaos Communication Camp passiert das mal. Naja. Aber allgemein hat euch da wieder sehr viel mitgenommen und auch dieser Open Science Workshop, das war, denke ich, ganz interessant für alle, die da waren. Hoffe ich zumindest. Wir haben auch ein Pad gemacht. Ich muss das vielleicht nochmal raussuchen, wer da Interesse hat. Wobei, das ist jetzt einfach nur mal so, ja, die gesamte Palette sozusagen an Aspekten abzugrasen und zu gucken, wo man halt entsprechend offener sein könnte und wie die verschiedenen Communities das handhaben und solche Sachen.
Was waren da so für Leute? Was war so dein Eindruck? Aus welchen Richtungen kamen die?
Naja, also wissenschaftlich habe ich ja schon gesagt, also von Biologen, Physikern, Humanities-Leute und vom Alter natürlich mehr so, sagen wir mal, PhDs, Postdocs und auch ein paar noch Studenten, würde ich auch noch sagen. Aber und auch, ich überlege gerade, auch Schüler sogar, ja, auch Schüler.
Okay. Ja, spannend.
Also von daher war das doch, fand ich gut, einfach um da den Haken zu machen und den Leute sozusagen einzuladen in die Community. Gut, dann großer Trommelwirbel. Wir gehen rüber zur nächsten Kategorie, zu Open Access und Lizenzen. Und Trommelwirbel, ja, es gibt ein neues Journal. Alle gähnen schon wie noch ein neues Journal. Und ja, es geht um ein neues Journal, das heißt Research Ideas and Outcomes, RIO. Und man möchte jetzt meinen, okay, was soll denn das schon wieder? Und hätte ich auch gedacht, aber es sind ein paar gute Bekannte, Usual Suspects, mit an Bord bei dem ganzen Ding. Deshalb finde ich das sehr interessant. Und deshalb habe ich mich auch breitschlagen lassen, da sogar Editor zu werden. Also die suchen immer noch Editoren für bestimmte Themen. Und da wurde ich angeschrieben und habe gesagt, okay, das klingt alles sehr gut. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, wer ist denn eigentlich dabei? Und zwar, da können wir einfach nochmal ich glaube, by the way, momentan, ist das nur bei mir so oder ist das bei dir auch so? Die Seite, da wird gerade noch ziemlich dran rumgeschraubt. Also die ist noch nicht, also ich hab hier gerade einen ziemlichen, wie sagt man das denn nett? Also ich würde es einen Fuck-up nennen, ganz genau. Ja. Ein Fuck-up der Webseite. Ne? Also ist, wie schon gesagt, das ist gerade gelauncht. Die suchen, werden auch erst Sachen im November meines Erachtens an, Oktober oder November, irre ich mich. Ich glaube November, haben sie gesagt. Und da werden Submissions angenommen. Das heißt, das ist alles hier noch gerade am Zusammenbauen und die Seite sah schon mal besser aus. Es gibt auch ein sehr schönes Einstiegsvideo. Und wer ist denn alles dabei? Also letztendlich ist der Daniel Mietchen und der Ross Mounds sind die Founding Editors. Und das hat schon mal was zu heißen. Dann schauen wir mal auf das Advisory Board. Da sind Leute, Gregor Hagedorn, mit dem habe ich was gemacht, Fabiana Kupke, oder ich scroll ein bisschen weiter runter, Peter Murray Rust ist dabei, Andrew Sue kenne ich auch, Pavel, ich weiß nicht, wie man ausspricht, ist ein polnischer Name, das tut mir jetzt leid. Und auch ganz unten Peter Suber. Also von daher, das sind wirklich schon Leute wirklich aus der Community, was das ganze Ding unterstreicht. Wenn man bei Subject Editors schaut, das sind jetzt momentan zwei Seiten. Das ist Björn Brems ist dabei und noch viele andere Leute. Also das ist Lambert Heller, genau, um zu sagen, oder auch Peter Kraker und so. Also das ist eine viele bekannte Gesichter aus der Community sind mit dabei. Und warum sind sie mit dabei? Das ist einfach ein neuerer Ansatz und wenn man weiß, worum es geht, merkt man schon, dass es der Daniel Mietchen war da sicher mitunter die treibende Kraft dabei. Es geht nämlich unter anderem, oder Ausgangspunkt, so ist zumindest mein Verständnis der ganzen Sache, ist, dass man die Research-IDs auch hinpackt. Das heißt, man hat eine Grant-Application, man hat eine Idee und ausgehend von dieser Idee, da baut ja alles auf. Momentan, unser momentanes Publikationsmodell basiert ja eigentlich darauf, ich schmeiße irgendwann nach 3 Jahren Forschung so das letzte Ende raus, vielleicht noch die Daten, die ich dabei erhoben habe, aber letztendlich ist das Paper das, was an den Start kommt. Währenddessen hier, da ist der Ansatz ein anderer. Hier geht man wirklich von der anderen Seite ran und sagt, okay, ich habe hier eine Idee und jetzt dazu habe ich den Grant geschrieben, hier liegt der Grant, oh, jetzt habe ich hier irgendwie noch ein Proposal oder jetzt habe ich sogar noch ein Report geschrieben, weil ich irgendwie alle paar Jahre oder sowas einen Report an meine Funding Agency geben muss und am Ende kommt das Paper raus. Und alle diese Sachen sind dann verknüpft und sind dann da zusammen abgelegt. Das ist schon mal die für mich das Fundamentale daran, dass es einfach den gesamten Prozess abbilden möchte. Das Weitere ist vielleicht mehr so vom technischen her, man hat hier ein kollaboratives Tool, das heißt sich Alpha Writing Tool, das gibt es bei Pensoft, also im Publisher dahinter gibt es glaube ich schon länger und das haben die hier sozusagen stark einfließen lassen, also ein Online-Tool, mit dem man diese Sachen gut schreiben kann und auch kollaborativ schreiben kann und wo dann auch meines Erachtens die ganzen oder der ganze Prozess auch stattfindet, also nicht nur Schreiben des Papers, sondern auch das Reviewing und derartige Sachen. Stichpunkt Review, auch diese Reviews bekommen dann wie die Artikel selber, bekommen DOIs, also können dann auch zitiert werden, werden citable durch diese ganze Sache und das ist doch auch dann wichtig für den oder eine wichtige Motivation für den Reviewer, dass er sich da entsprechend messen kann also oder mitbewerten lassen kann. Was haben wir sonst noch? Von der technischen Seite ist auch interessant, die nutzen JETS, also Journal Article Tag Suite. Das heißt, man kann die Sachen auch sehr gut exportieren und dann in andere Sachen einfließen lassen. Also ich überlege gerade PubMed Central und solche Sachen, die basieren auch auf JETS. Also ein offenes Format, mit dem man die Artikel semantisch aufbereiten kann. Das Ganze ist natürlich unter einer ordentlichen Lizenz, alles Creative Commons CC BY in der Version 4. Was fällt mir sonst noch alles ein? Der Russ Mounts hat noch einen schönen Blogpost dazu geschrieben. Natürlich eine Sache, das finde ich, ist ja jetzt nicht so weltbewegend, aber finde ich zumindest eine nette Idee. Und zwar, das war mir vorher auch nicht bewusst, es gibt von der UN gibt es Millennium Development Goals, also sozusagen Ziele, die angestrebt werden, um sozusagen ein besseres Leben für alle Menschen zu machen. Das Ganze gibt es auch sowas Ähnliches von der EU, also EU Social Challenges. Und das sozusagen, es gibt gewisse Probleme, wie zum Beispiel die Ausrottung von Hunger oder Zugang zu Wissen oder zu Bildung und solche Sachen oder die Verbesserung von der Gesundheit von Müttern. Das klingt jetzt alles etwas stockig, weil ich es gerade live aus dem Englischen übersetze und das Reduced Child Mortality, also auch Kindersterblichkeit zu senken. Also auf jeden Fall gibt es da verschiedene Sachen und damit werden sozusagen meine Forschung, die ich da mache, wird dann mit diesen verschiedenen Zielen assoziiert zum Beispiel. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob wir das einfach jetzt über irgendwelche Tags machen oder Badges, aber das klingt zumindest eine nette Spielerei noch dazu. Ich denke auch, da kann man noch mit vielen weiteren Innovationen rechnen und viel Entwicklung. Für mich ist sozusagen die Community, die dahinter steckt, das Wichtige, dass da sitzen die richtigen Leute mit in entscheidenden Rollen und können das entsprechend lenken. Das ist für mich oder war für mich der Grund, auch als Editor sozusagen mit drauf zu springen und mal zu gucken, was da genau passieren wird. Jetzt habe ich dich mit einer Wortlawine wahrscheinlich hier überrollt und du hast seit 10 Minuten nichts gesagt oder so. Das war ein Monolog.
Nee, das ist schon gut. Ich frage mich halt, also für mich wäre jetzt entscheidend, wie das Ganze aufbereitet wird. Na? Weil im Prinzip kannst du ja, gibt es ja Infrastruktur, jetzt nicht in Journal-Form, aber es gibt ja Infrastruktur, wo du genau das machen kannst. Alle möglichen.
Zenodo.
Genau, oder auch das Open Science Framework, wo du sozusagen von der Idee bis hin zum fertigen Artikel, den du kollaborativ entwickelst, alles sozusagen auf dieser Plattform machen kannst und auch public machen kannst. Nicht musst, aber kannst. Und da, was jetzt spannend wäre zu sehen, was man aber glaube ich erst sehen kann, wenn es nah an die erste Veröffentlichung geht, und du hattest ja schon gesagt, bis November sind die Submissions offen, das heißt, wir werden die erste Veröffentlichung wahrscheinlich erst danach sehen, ist, wie das Ganze aufbereitet wird. Das heißt, wenn je mehr Ideen ich da reinkippe, und da sind ja eine ganze Menge drin, wenn man sich den Punkt anguckt, what can I publish? Da haben sie ja eine unglaubliche Menge an Beispielen, an Artefakten, die ich publizieren könnte im Rahmen eines Projektes auf dieser Plattform oder bei diesem Journal. Die Frage ist, wie bereite ich genau diese Vielzahl an Informationen und unterschiedlichen Publikationsformaten so auf, dass ich nicht total verloren bin da drin? Ne? Also wie gebe ich diesem, ich nenne es jetzt mal Stream an Publikationen, ein Aussehen, dass ich als jemand, der das Ganze konsumieren will, jederzeit weiß, wo ich innerhalb eines Projektes bin, jederzeit vielleicht auch weiß, wo ich innerhalb einer Projekt-Timeline bin und vielleicht sogar noch so unterschiedliche Level an, ich nenne es jetzt mal Wichtigkeit, aber das meine ich eigentlich nicht so richtig. Also an Güte, vielleicht an Güte von Veröffentlichungen stehe, weil klar ist irgendwie, denke ich mal, vielleicht sowas wie Single-Figure-Publications von der Güte der oder Research-Presentation ist vielleicht von der Güte her nicht so hoch wie ein Research-Article oder irgendwie sowas. Ne? Also da wäre ich jetzt gespannt drauf, wo da oder wie sie die Usability verpacken und die Übersichtlichkeit und vielleicht dann auch so ein bisschen Guidance für jemanden, der versucht, da reinzulesen. Das heißt also, wo gebe ich einem Leser den Anfangspunkt, den Aufschlagpunkt, von wo er dann wiederum zu einem Projekt in diese verschiedenen Publikationen gehen kann. Das finde ich äußerst spannend.
Mhm, stimme ich dir zu. Und das ist ja auch, wie wir gerade sehen, da wird einiges rumgebastelt. Lustigerweise hat sich gerade die Seite, nee, doch nicht, hat sich ein bisschen verbessert. Das, nee, reine Illusion gerade.
Das Blog sieht schon sehr gut aus.
Ja, immerhin, gut. Wie auch immer. Nee, aber du hast absolut recht. Das ist sicher spannend, wie das Ganze organisiert wird und zugänglich gemacht wird. Das wird sich jetzt zeigen. Wie schon gesagt, alles noch im Wachsen. Einfach mal dranbleiben am Ball. Und ich denke, da wird sich sicher noch bald was dazu sagen lassen.
Ich glaube, du liegst aber mit deiner Einschätzung schon sehr, sehr richtig. Denn wir haben sehr, sehr oft gesehen, dass das richtige Set an Leuten, die zusammen hinter so einer Idee stehen, sehr, sehr oft zumindest entweder zu so einer initialen Beschleunigung des Ganzen geführt hat oder tatsächlich zu so etwas wie so einem Langzeitmotor, dass man über lange Zeit mit einem starken Team tatsächlich diese Ideen Stück für Stück für Stück verkauft und dadurch halt so immer mehr an Drive gewinnt. Ich glaube, das kann auch schon stark dazu beitragen, dass sowas entsprechend auch ankommt.
Genau. Es gibt auch eine gewisse Media-Coverage, muss man auch sagen. Jetzt auch gar nicht mal alles unkritisch, muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen. Aber das liegt auch immer an, wer der Leute sind. Also das Ganze wurde zum Beispiel auf dem News vom Science Magazine also entsprechend auch gehostet. Oder gibt's einen News-Eintrag, wo unter anderem ein bisschen optional Peer-Review-Model wurde da ein bisschen kritisiert, aber das ist auch von Leuten, die halt entsprechend allgemein nicht so besonders für diese Sachen stehen. Aber wie ich schon sagte, das ist auch ein Testballon für neue Sachen, für neue Modelle, und die Köpfe dahinter sind ganz klar Leute, die man schon seit Jahren aus der Community kennt, von daher bin ich da sehr, sehr hoffnungsvoll.
Und noch ein Journal.
Genau, glaubt man gar nicht, ist aber so. Aber das ist jetzt mal eine ganz andere Ecke, das heißt ReScience. Und dieses Journal wird ausschließlich auf GitHub betrieben vonstatten gehen. Letztendlich, ich bin mir gar nicht sicher, wahrscheinlich muss man hier einfach das Ding forken und dann seinen Artikel reinschieben. Rescience heißt reproducible science is good, replicated science is better, ist der Spruch. Aber es geht hier hauptsächlich um Computer Science, also um Informatik, und meines Erachtens geht es darum, Implementationen von vorhandenen oder schon publizierten Sachen durchzuführen. Also ich mache Open Source Implementation, und wir können hier gleich noch auf einem Ding aufsatteln. MATLAB ist nicht erlaubt. Ich schaue gerade, wo das war. Ich glaube im Wiki. Also MATLAB haben sie ganz klar aus diesem Grund, dass es eben nicht zugänglich ist oder nicht so, ja, kein offenes System ist, haben sie ausgeschlossen. Auf der Sache, ich sehe es gerade, um es erst zu sehen, jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen hatte, aber da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das irgendwo hier abgebildet war. Was, na gut, also ist ein, bitte?
Was ganz so ein bisschen merkwürdig ist, weil wenn du dir mal das Editorial Board anguckst und besonders bei den Associate Editors, wo so jemand beispielsweise wie C. Titus Brown drin ist, aber auch der Thomas Arildsen, und unter den Reviewern sind diverse, die MATLAB halt sozusagen mitbringen.
Ja.
Das liest sich irgendwie merkwürdig, wenn man das andere vorher gelesen hat.
Ist richtig, stimmt, ist eine seltsame Kombo, aber gut, dass du ja auch sagst, da sind hier auch hier wieder Leute dabei, die man kennt. Ne? Also wie ich schon gesagt, C. Titus Brown und so, das ist auch wieder eine Community dahinter, wo man weiß, das geht schon in die richtige Richtung. Ist auch mal ein spannendes Konzept, ist auch sozusagen, sagen wir mal, Zero Cost, wenn man so möchte, also außer Zeit natürlich, die reingeht, aber dadurch, dass das Ding auf GitHub gehostet wird, ich weiß nicht, vielleicht kommen sie ja irgendwann mal an die Size-Quota, aber dann kostet es nicht für $5 irgendwas. Das ist, denke ich, für das Betreiben eines Journals relativ übersichtlich. Also finde ich auf jeden Fall spannend. Weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwie nutzen werde um da irgendwas zu publizieren, aber vielleicht kommt man nochmal dazu. Also will ich jetzt nicht ausschließen. Muss man gucken, was man mal nachkocht oder so.
Also ich meine, schön ist natürlich, dass sie auf MATLAB verzichten wollen, auf Basis dieser Argumentation, die wir schon am Anfang hatten, weil es halt einfach ein proprietäres Tool ist, und sie setzen halt tatsächlich, bevorzugen ja anscheinend Python, und setzen ja tatsächlich auf Jupyter als das Open Source Framework, wenn ich es richtig
sozusagen verstanden habe. Das ist der Nachfolger von IPython Notebook, genau, ne? Genau. Also das muss man so erwähnen.
Insofern, ja.
Und die Informationen, by the way, bezüglich MATLAB ist im FAQ zu finden. Da steht hier ganz klar unter der Frage, can I submit a paper using proprietary tools such as MATLAB? No. Ne? Also das ist ganz wichtig, das ist nicht. Und es gibt auch keine Publication Fees. Und das muss alles unter einer offenen Lizenz, also einer Open-Source-Lizenz, veröffentlicht sein. Also das ist auch sehr wichtig. Also die machen hier sehr viele Sachen sehr richtig. Okay. Und das ist, denke ich, gut. Man darf halt nicht seine eigenen Sachen nochmal basteln. Also man soll halt irgendwie schon andere Tools nehmen oder andere Sachen nutzen und das dann entsprechend noch machen. Und was auch schön ist, sie sagen hier explizit, auch Studenten sollen da mitmachen und sich beteiligen, was super ist. Ne? Dann sagt man hier, okay, wir haben hier einen Haufen an wichtigen Algorithmen. Ihr habt hier jetzt irgendwie 2 Monate Praktikum bei uns. Das heißt, setzt euch mal hin und ihr programmiert das nach, ihr programmiert das nach und ihr programmiert das nach. Und dann schauen wir mal, ob sich das mit den Sachen deckt, die gemacht haben. Und das finde ich cool.
Auf jeden Fall. Einer der Akteure, die nach PeerJ sehr, sehr klar sagen, Undergraduate Publication ist etwas, was wir nicht nur gutheißen, sondern was wir explizit unterstützen.
Ja.
Das finde ich super. Weil nur so führst die Leute halt auch tatsächlich sehr, sehr früh an dieses Mindset heran, ne?
Ja. Ich finde das so wichtig, ja. Das ist, weil man plötzlich dann sonst als PhD ins kalte Wasser geworfen wird, ohne was vorgemacht zu haben und so, wenn man schon irgendwie möglichst früh im Studium einfach irgendwie mit sowas mitbeteiligt wird, man muss jetzt nicht ganz allein ein Paper schreiben, aber irgendwie da und sowas mit drauf sitzt, und das ist hier eine tolle Übung. Ne? Da kann man auch mit kleinen Sachen erstmal anfangen und das dann entsprechend als ersten Schritt in diese Scientific Community auch sehen. Finde ich echt gut.
Ja.
Ah ja, vielleicht auch noch zu sagen, Plattformen, also sozusagen, um die Sachen abzulegen, um die UIs zu bekommen, nutzen sie Zenodo. Ne? Das ist einfach jeder, der, wobei gut, das kann man auch anders machen, aber ne, man kann auch bei Zenodo kann man entsprechend sich einen Webhook einstellen, dass sobald eine neue, ein neuer Release gemacht wird bei GitHub, also kein Commit, sondern ein neuer Release, wird das Ding da reingepult und man hat eine neue Version. Und das Ganze wird in Markdown geschrieben und dann mit Pendo konvertiert. Also wunderschön.
Ja.
Gut.
Schönes Projekt.
Ran an den Speck.
Schönes so. Toolset tatsächlich auch. Ja. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich bei den Tools.
Genau. Das kommt wieder von dir, oder? Hoffe ich. Oder ich habe ein alter Ego und schmeiße irgendwelche Sachen rein und dann.
Tatsächlich gibt es ja Leute, die sich immer mal wieder die Zeit nehmen und entweder Dinge explizit ausprobieren oder von ihren Erfahrungen, die sie so auf dem Wege ihrer eigenen Arbeit machen, tatsächlich auch die Mühe machen, sie dann zusammenzuschreiben und andere daran teilhaben lassen. Und einer derjenigen, bei dem man das öfter mal sieht, also im Sinne von immer wieder, ist Ulrich Herb. Und diesmal hat er einen längeren Beitrag dazu geschrieben, wie so seine Erfahrungen sind mit Impact Story. Und geht halt oder betrachtet sozusagen das, wie sagt man denn, betrachtet das, was Impact Story für explizite Artikel, die er veröffentlicht hat, gemeinsam mit anderen beispielsweise, eigentlich ausmacht. Und das liest man, das liest sich sehr interessant, weil er das halt wirklich pro Artikel mal betrachtet und auch zu solchen alternativen Metrikdiensten wie Altmetrics beispielsweise gegenhält. Und tatsächlich kommt er eher zu einem, enttäuschenden Ergebnis. Hatte mir auch irgendwo einen Fazit hingeschrieben, was ich, glaube ich, nicht mehr habe. Der interessierte Hörer wird dem Ganzen sicherlich ein bisschen Aufmerksamkeit widmen können und den Artikel mal selber lesen.
Genau. Dann habe ich noch ein Tool rausgekramt, wo wir vorhin bei Markdown waren. Es ist nicht der erste, aber es ist ein, finde ich, ganz schicker, neuer Markdown-Online-Editor. Der auch mit schönen Beispielen kommt. Also wir erinnern uns, Markdown ist so eine relativ nette Auszeichnungssprache, wie man das so schön sagt, also Markup-Language aus den Wissenschaften oder häufig in Wissenschaften nutzt es LaTeX, aber LaTeX hat eine relativ große Einstiegshürde und wer damit mal gearbeitet hat, weiß, dass es sehr mächtig, aber ist nicht besonders schön damit einzusteigen und es hat auch viele Fallstricke. Und Markdown ist sozusagen eine Möglichkeit, das relativ einfach Sachen zu schreiben und dann mit Sachen wie zum Beispiel Pandoc als Konverter zu nutzen, um das in verschiedenste andere Formate zu exportieren. Und hier haben wir einen Online-Editor für Markdown, unter anderem auch mit Artikelbeispielen, wo auch viele Formeln und solche Sachen drin sind. Man kann das hier einfach editieren und hat dann hier einen schönen wissenschaftlichen Artikel. Also wer nicht alles im normalen Editor, also ich nutze Emacs, natürlich, was nutze ich sonst? Ich nutze Emacs, um meine Sachen zu schreiben, aber wer da ein bisschen mehr Hilfe braucht und auch gleich sozusagen sehen möchte, was denn dabei rauskommt, wenn er Markdown schreibt, also sozusagen eine Art what you see is what you get, kann sich mal diesen Editor mal anschauen. Mhm.
Wir hatten ja vorhin schon mal R. Ich kann jedem nur empfehlen, wer viel mit Diagrammen und sowas arbeitet, R eignet sich ganz hervorragend, weil R bringt einen eigenen Markdown oder eine eigene Version von Markdown mit. Nennt sich, glaube ich, sogar einfach simpel R Markdown, wo du sehr, sehr schön genau diese Diagramme direkt einbetten kannst und dann Links auf Datensets und sowas mit einbauen kannst. Das klappt echt super.
Genau, sozusagen Literate Programming meines Erachtens, wo dann die Sachen auch wirklich eingebunden werden, die du da durchführst, meines Erachtens. Ne? Okay, cool. Okay, dann kommen wir zum nächsten Ding und da begebe ich mich jetzt auf dünneres Eis. Das ist auch wieder einer von diesen Links, die ich mal reingeschmissen habe und nicht ganz, ganz firm jetzt bin, weil es schon ein bisschen her ist. Es geht darum, dass das Francis Crick Institute hat die Hague Declaration unterzeichnet und diese Declaration, der Kernaussage, oder es geht darum, den Zugang zu Daten, Fakten und Ideen aus möglichst offen zu gestalten und zugänglich zu machen. Und das sind 5 Hauptprinzipien, die entsprechend da formuliert wurden. Und dieser wichtige Center hatte so, dieses wichtige Center in London hat da entsprechend mal seine Unterstützung drunter gesetzt, und das ist begrüßenswert. Ich habe das jetzt gar nicht in Gänze parat, also es geht hier irgendwie darum, ich kann das mal hier so grob zusammenfassen, also das Intellectual Property, wie sagt man eigentlich das im Deutschen? Wie sagt man dazu IP? Ich bin sicher. Anspruchsrechte. Ich nutze auch immer Intellectual Property für sowas.
Ich glaube, das ist so ein stehender Begriff, den kannst du, glaube ich, gar nicht mehr so richtig übersetzen, oder?
Ja, also es geht einfach darum, dass das nicht genutzt werden sollte, um Wissenschaft im Wege zu stehen, sondern eigentlich helfen sollte, das Ding zu promoten. Leute sollten die Freiheit haben, mit Daten und Analysen herumzuspielen und sozusagen neugierig zu sein. Lizenzen sollten möglichst den Fluss von Daten und Fakten und sowas nicht einschränken. Content Mining, sollte eine wichtige Technik sein oder ist wichtig, und die ganze Ethik rum sollte auch betrachtet werden.
Übrigens, IPR, geistiges Eigentum,
geistiges Eigentum natürlich, ja.
Was ich aber tatsächlich nicht besonders treffend finde. Denn genau dieses R, der Aspekt nicht nur Intellectual Property, sondern Intellectual Property Rights, finde ich, fehlt genau in diesem Begriff geistiges Eigentum irgendwie.
Ja. Ne? Also, ja, es ist glaube ich, ein sehr, wenn ich mich rechne, hat doch jemand irgend schon mal ein anderes diesen geistiges Eigentum aus irgendwie zerlegt, auch rein semantisch. Wie auch immer, es sind unschöne Worte für unschöne Sachen, muss man leider sagen. Ja, denn letztendlich ist das in der Commons am besten aufgehoben, sowas. Wir können alle davon profitieren, als Gemeingut. Das ist Commons wahrscheinlich die beste Übersetzung. Na gut, wie auch immer, nur ein kleiner Hinweis, dass auf diese Sachen kannte ich vorher nicht diese Declaration, und das ist vielleicht mal eine nette Anlaufstelle. Ich weiß nicht, ob da andere Organisationen auch da stehen. Auf jeden Fall ist ein sehr schöner Move, sehr schöner Schritt vom Francis Crick Institute, das mit zu unterstützen. Ich glaube, die Briten sind bei der ganzen Sache nicht Zugpferde, aber doch zumindest auf jeden Fall einen ganz schönen Schritt voraus, so wie ich das sehe. Oder ist das nur mein Empfinden? Was meinst du? Ist das unsere Blase irgendwie? Ist das unsere Sicht so? Also ich glaube, Deutschland hängt da irgendwie immer Kilometer hinterher. Wir hatten ja schon häufig so Sachen, wenn die Politiker hier irgendwie sowas anfassen, dann merkt man so, die haben so grandios keine Ahnung davon. Und hier sieht man echt mal Leute, die auf dem richtigen Weg sind.
Ja, ich glaube aber, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, das hängt halt, also ich meine, ein Politiker oder die Politiker sind halt nur so gut informiert, wie sie informiert werden von jemandem anders. Mhm. Sprich also von denjenigen, die Interessen an sie herantragen, und das mit möglichst klarer Artikulation und lauter Stimme. Und ich denke einfach mal, zu einem Teil ist das bestimmt daraus, resultiert das bestimmt daraus, dass so Länder wie die USA oder UK da ein Stückchen weiter sind, oder das zumindest den Eindruck macht, weil die Lobby, die sozusagen für diese Interessen spricht, dort schon etablierter ist und eher gehört wird oder tatsächlich lauter und größer ist als in Deutschland.
Ja, vielleicht gibt es sogar kommerzielle Interessen dahinter. Das kann natürlich auch sein, die sozusagen hier diesen offenen Weg pushen. Will ich jetzt auch gar nicht ausschließen. Aber es ist richtig, wir hatten das Thema ja schon häufiger. Eigentlich müsste man irgendwie einen Haufen Geld in den Topf schmeißen und hier ganz klar einen Open Science Lobbyismus betreiben. Das wäre wahrscheinlich das Effektivste, wenn man das so rantreiben möchte. Das ist vielleicht nicht ganz die Methode, die einem jetzt am liebsten wäre, aber es ist wahrscheinlich die effizienteste, um sowas oben zu bringen. Aber gut.
Habe ich aber tatsächlich letztens auch überlegt. Ich meine, das Lied, was wir jetzt auch hier im Open Science Radio seit diversen Folgen singen, hat ja in allerletzter Konsequenz tatsächlich auch immer etwas mit finanziellen Mitteln zu tun. Ne? Und vor kurzem flogen, oder es gab ja jetzt so einen Zeitraum, wo einem diverse Links um die Ohren flogen, die sich genau darum gekümmert haben. Ne? Ich glaube, Björn Brems hatte das diverse Male aufgeschrieben. Kürzlich hatte ich es noch woanders her, ich müsste nachgucken, wo ich es jetzt gelesen hatte, dass im Prinzip in dem klassischen Publikationssystem ja so viel Geld steckt, was man eigentlich zu diesem Open Access Publikationssystem einfach nur umschiften müsste. Ja. Wir müssten gar nicht zusätzliche finanzielle Mittel locker machen, sondern wir müssten eigentlich die bestehenden nur umschiften. Das bedeutet aber, dass wir tatsächlich von diesem Open Access System, über das wir reden, dass wir da sehr, sehr viel stärker auch mal hingucken müssten, dass wir dann ja wiederum von einem Bereich sprechen, in dem sehr, sehr viel finanzielle Power auch steckt. Und damit kommen natürlich zu solchen hehren Zielen dann auch immer eine Betrachtung oder müsste eigentlich parallel dazu kommen, wer kriegt dann aus diesem Open Access System eigentlich den Kuchen, ein Stück vom Kuchen ab?
Klar, auch da gibt es wieder natürlich kommerzielle Interessen. Der Punkt ist halt, also beziehungsweise vielleicht nochmal einen Schritt zurück, das, was du auch meintest, das hat ja auch diese Studie von der Max Planck Digital Library hat das ja ganz klar gezeigt. Dieses ganze Geld müsste umgeschichtet werden. Das heißt, es gibt harte Zahlen, die ganz klar zeigen, wir könnten eine Transition vom momentanen Subscription-Based-Modell in das Open-Access-Modell fahren, ohne dabei finanziell mehr Aufwand zu haben. Es ist nur die Frage, wie man das angeht. Und der Vorteil ist natürlich ganz klar, plötzlich haben dann alle Zugang, nicht nur die Leute, die an der Uni hocken. Und das ist halt wie immer dieses Argument, was man auf jeden Fall auffahren muss und sagen, ja, das ist so teuer. Aber man muss sagen, man bekommt halt aber auch was für das Geld. Man bekommt einfach mehr Output. Und es muss sich ja gar nicht viel anderes ändern. Wenn die Leute sagen, ja, aber man braucht, da ist der Editor noch dabei, der bezahlt wird, das macht die Sache viel besser. Okay, lasst ihn dann drin. Aber es ist wichtig, dass das Endprodukt von allen Leuten zugänglich ist. Und ihr könnt dann euren Editor drin lassen, der kann ja auch was von dem Geld bekommen. Das ist überhaupt kein Problem. Hab ich kein Problem, wenn Leute damit Geld verdienen. Aber es soll nicht sein, dass sozusagen Wissen weggespürt wird und ein sehr limitierter Teil der Bevölkerung, nämlich die Publisher, davon profitieren, während alle anderen, die eigentlich dafür zahlen, keinen Zugang haben. Mhm. Immer als Argumentationspunkt im Hinterkopf behalten. Ja. Ja, wo wir dabei sind, da können wir gleich zum nächsten Ding kommen. Ich bin fast überlegt, das eine können wir erstmal hier zum Besten geben, und zwar The Winover, wir erinnern uns, eine neue, hippe, kleine Zeitschrift, was heißt klein, also ein neues Format, was eher so am Anfang etwas blockmäßig hier rüberkam, also sehr leichtgewichtig und mit DOIs und verschiedensten Sachen auffuhr, hat jetzt einen Grant bekommen im Zuge von dem Open Air, das ist sozusagen, heißt auch, der Untertitel heißt Open Access Infrastructure for Research in Europe, beziehungsweise das Akronym dafür. Also letztendlich hat hier Europa Geld in den Topf geschmissen, um ja, verschiedene Infrastrukturinitiativen zu unterstützen, die Open Access fördern, und die haben einen kleinen Grant. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das ist. Ich habe jetzt die Details, um es nicht anzuschauen. Auf jeden Fall sollen die testen, wie man denn mit Zenodo, und auch das wird meines Erachtens über diese Open Air Initiative finanziert, wie man mit dem offenen Peer-Review fahren kann. Und das ist ein schönes Ding. Ich habe jetzt hier keinerlei Zeitrahmen oder sowas gesehen, aber da kann man sich schon mal freuen.
Ich versuche gerade herauszufinden, um wie viel es da eigentlich geht, aber das wird tatsächlich nicht.
Das ist leider nicht offen. Das wäre doch mal was hier. Also hier ist es der eine Link, aber ich sehe es jetzt hier auch nicht, wie viel da rausgesprungen ist. Ja, vielleicht packen Sie Ihren Grant dann auch nochmal auf Zenodo, das wäre doch cool. Na, das ist auch ein Ding, was der Daniel Mietjen immer wieder zum Besten bringt. Das ist auch mit diesem Rio ist es ja sozusagen ein Ding, endlich mal diese Zahlen und auch diese Sachen hinzukriegen. Denn gerade so als junger Wissenschaftler, also ich habe an ein paar Sachen mitgearbeitet, aber immer nur so als Co-Autor. Und wenn ich jetzt meinen eigenen schreibe, wäre es doch klasse, wenn ich einfach auf Zenodo gehen kann und mal sehen kann, wie sehen eigentlich erfolgreiche DFG-Grants aus? Und wie sehen die aus, die abgelehnt wurden? Dass man da auch irgendwie die Qualität allgemein hört, das liegt eigentlich so offensichtlich auf der Hand, aber keiner möchte das sozusagen machen und keiner möchte das, möchte da wahrscheinlich der Erste sein. Es gibt wohl ein paar, aber weltweit nicht wirklich viele, die das machen. Ich glaube, der C-Titus Brown hat das, glaube ich, gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Wobei ich das noch nie angeschaut habe. Aber ich glaube, der hat seine Sachen später zumindest oder nach Annahme draufgetan.
Ja. Übrigens gibt es bei OpenAir eine Pressemeldung dazu. Das sind zwei Projekte, die mit Grants bedacht worden sind. Und zwar sind beides Selected Projects für Open Peer Review Tender. Und die Gewinnerprojekte bekommen jeweils einen Grant von 25.000 Euro. Das erste Projekt ist tatsächlich The Winover, die so ein Zenodo-basiertes Repository bauen. Und das zweite Projekt ist ein Konsortium, was damit beauftragt wird, Open Peer Review Module für bereits bestehende Repositories zu bauen. Und da haben wir solche Repositories wie Digital C-Sig, wie auch immer man da spricht. Also so ein paar ausgewählte wahrscheinlich. Und ja, beide von denen bekommen halt 25.000.
Das ist ja mal cool. Also, aber das irgendwie auf Archive oder sowas aufzufletschen, haben sie nicht dabei, ne? Oder?
Nee, liest man zumindest nicht.
Okay, das wäre für mich irgendwie das Natürlichste, wenn man irgendwie Archive hätte oder BioArchive und da dann noch so ein Peer-Review dranhängt, so wie das Epimath-Project mal angedacht hat. Da hat man auch lange nichts mehr gehört. Dieses Epimath-Project oder Episcience-Project, das wurde irgendwann mal announced, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da in letzter Zeit auch nichts mehr gehört. Episciences, muss man sagen, das ist ja Plural. Keine Ahnung. Das sieht schon, die Seite sieht so ein bisschen anders aus mittlerweile. Preprints, okay. Wir verlinken nochmal, aber okay, habe ich jetzt auch nicht genug Ahnung. Oh, ich kann ja Accounts machen, okay, interessant. Gut, müssen wir nochmal anschauen. Definitiv nochmal interessante Sache. Das ist jetzt spontan aufgepoppt. Der Sache gehen wir vielleicht nochmal nach. Gut, dann, was gibt es noch? Ich glaube, ich weiß, wir haben schon häufiger den Podcast Forschergeist vom Tim Pritlove von Tim Pritlove mit dem Stifter zusammen genannt. Und da gab es jetzt kürzlich eine Folge, die da heißt Open Science. Ist ein bisschen Overselling, aber ist trotzdem nicht, ganz einfach aus dem Grund, weil es eigentlich hauptsächlich um Open Access und Open Evaluation geht. Aber das in einer sehr schönen Art. Die haben den Nikolaus Kriegeskortel vor das Mikrofon bekommen und der hat sich da tiefgehend so ausgelassen, hat auch die ganzen Probleme von Open Access und diesem geschlossenen Peer Review da genannt und das auch da verschiedene Möglichkeiten oder beziehungsweise sein Szenario, wo man das alles offen gestaltet, wo man dann ähnlich auch Feedback bekommen kann und auch die ganzen Reviews entsprechend offen sind und bewertet werden können und man sich dadurch Reputation aufbauen kann. Das ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Aber es ist fast halt nur diesen einen Teil an, deshalb habe ich gesagt, war ein bisschen Overselling. Aber es ist auf jeden Fall sehr hörenswert und denke ich auch schön, wenn man sich mal ein bisschen mit diesen Alternativen zur Evaluation und zum Peer Review auseinandersetzen möchte. Und sein Hauptargument war meines Erachtens auch, dass einfach so ein Artikel sonst einfach so lange rumliegt, ja, das liegt dann ein Jahr oder sonst oder noch länger bei den beim Peer Review rum und keiner weiß davon. Das ist eigentlich verschwendete Zeit, muss man sagen. Und natürlich auch diese ganze Sachen mit sei es drum, dass Sachen abgeschossen werden, weil man nicht gemocht wird oder was auch immer. Da ist ein offenes System, denke ich, eine sehr gute Möglichkeit. Und das wird hier in Tiefe diskutiert. Gut, was haben wir sonst noch hier? Jetzt muss ich gerade auch, das hier ist wieder so ein Link, 538 Science, also das ist ein, ich denke, kann man das noch Blog nennen eigentlich? Das ist schon fast so ein Medienunternehmen, das 538, oder? Wie würdest du das noch bezeichnen?
Ich gebe zu, ich bin da das allererste Mal heute drauf gewesen und ich fand zwei Dinge erstaunlich. Ich fand die auch, also ich glaube, was ich jetzt mache, ist Lookism, aber nun gut. Ich fand die Aufteilung dieses Artikels, den du da reingepastet hast, die fand ich super und ich finde das Coverbild echt schön gemacht.
Wirklich, ja. So, also das ist jetzt im Audioformat etwas unschön, aber man sieht hier so, das ist an diesem japanischen Künstler angelehnt.
Genau, diese Wave, wie heißt sie?
Oh. Wie peinlich, das ist bei meinem Blog, habe ich es als oben als Ding und jetzt fällt mir der Typ nicht ein. Wie auch immer, gut. Wir versuchen es, wir verlinken, die Leute können es nachschauen. Und
Hokusai,
genau. Das letztendlich sieht man hier verschiedene Glaswaren aus dem Laborbedarf, also verschiedene Kolben und Messkolben und wie peinlich, ich habe Biochemie studiert und kann die Dinger jetzt nicht benennen, Erlenmeyer-Kolben und solche Sachen und da geht diese Welle durch und beim letzten bricht das dann aus, das ist so wie ein Befreiungsschlag, das ist sehr schön. Und der Artikel heißt Science isn't broken und ich würde wirklich fast Blog sagen, ist halt doch, es ist noch ein Blog, aber mehr im amerikanischen Sinne. Ich glaube, da steckt mittlerweile auch eine ganze Menge Geld dahinter. Und ich glaube, das Ding ist eigentlich hauptsächlich sehr bekannt geworden, weil den Ausgang der Präsidentenwahl in den USA, das muss ich gerade echt mal nachschauen, relativ gut vorausgesagt haben. Ich überlege gerade von welchem Jahr, 2008 Elections, ganz genau. Die haben eine relativ, also es ist ein ziemlich Data-Crunching-orientiertes Ding und die haben hier in diesem Science isn't broken, it's just a lot harder than we give it credit for. Und da wird einfach mal ganz aufgerollt, wie, welche Probleme es da gibt und wie, wie schwierig es ist. Und auch mit dem ganzen, hier haben sie auch ein Beispiel gemacht, ne, wenn ich mich recht entsinne, wo man sozusagen interaktiv in dem Dokument rum, in dieser Grafik rumklicken kann und sich dann die Daten so zurechtzaubern kann, dass sie zu der Aussage passen. Also das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, man kann das hier sehr schlecht jetzt so beschreiben. Ich würde sagen, wir verlinken einfach. Und es geht einfach darum, dass man mit verschiedenen Daten verschiedene Aussagen machen kann. Das ist, es geht darum, dass das Retraction Watch immer mehr Sachen gibt und dass das einfach aufgrund des finanziellen Druckes auch dazu, oder dass der finanzielle Druck dazu führt, dass wir immer mehr Retractions bekommen, dass man dennoch grundsätzlich nicht an der Wissenschaft zweifeln sollte, aber dass man einfach da gewisse Transparenz reinschieben muss und dass Sachen wie PubPeer und PubMed Commons und solche Sachen, dass das wichtig ist und allgemein die dass Transparenz wichtig ist, um diesen wissenschaftlichen Prozess weiterzufahren. Das vielleicht so ganz grob, das ist ein Riesenartikel und das kann man sich da mal zu Gemüte führen. Ist auf jeden Fall sehr schön. Gut, und wie ihr vielleicht merkt, ist es schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe. Ich habe die ganzen Details jetzt nicht mehr ganz parat, aber das ist so hängen geblieben. Letztendlich, Wissenschaft ist weiterhin toll, aber man muss halt auf gewisse Sachen Acht geben und hier auch wie die Motivation, offene Science ist gute Wissenschaft. Offene Wissenschaft ist gute Wissenschaft.
Mhm. Zum Glück gibt es ja offene Wissenschaft übrigens. Bevor wir das jetzt, bevor wir zu diesem Link kommen, den ich da in das Vorbereitungsdokument gepastet habe, wo wir gerade bei offener Wissenschaft sind, ist dir mal aufgefallen, dass in Deutschland offene Wissenschaft und öffentliche Wissenschaft immer noch fast synonym verwendet wird? Und ich verstehe nicht, wieso.
Öffentliche Wissenschaft? Habe ich nie gehört.
Ja.
Öffentliche? Also öffentliche klingt für mich dann wie Citizen Science eigentlich, oder?
Ja.
Das ist ja interessant. Ne?
Also wenn du,
wie ist die Definition?
Wenn du offene Wissenschaft googelst, dann kommst du ja in sozusagen in den Wikipedia-Artikel und der verzeichnet auch noch den Begriff öffentliche Wissenschaft. Und ich glaube, öffentliche Wissenschaft wurde in Deutschland unter anderem sehr, sehr stark geprägt in Bezug auf die Person, die dahinter steht, nämlich den öffentlichen Wissenschaftler, durch so Menschen wie Daniel Miethchen, durch, wie heißt dieser Mathematikprofessor? Ich vergesse es immer. Twitter-Handle ist Dunkelmunkel.
Ah ja, ich weiß. Ja, ich habe den Namen. In Heidelberg, ne?
Genau. Ach, Herr Christian Spannagel. Es ist mein Namensgedächtnis ist heute ganz, ganz schlimm. Das tut mir unendlich leid. Das ist das soll überhaupt keinen, den Menschen überhaupt keinen Abbruch tun. Die beiden habe ich zumindest sehr, sehr wahrnehmbar als diejenigen da im Hinterkopf, die diesen Begriff öffentlicher Wissenschaftler und da vielleicht auch abgeleitet öffentliche Wissenschaft in Deutschland so vorangetrieben und in die breite Masse geführt haben. Und trotzdem kriege ich einfach meinen Kopf nicht um dieses Konstrukt rum. Also für mich kann das nicht mehr synonym verwendet werden, weil es mittlerweile ganz, ganz andere Aktivitätspotenziale mit sich bringt. Ne? Also Wissenschaft öffentlich zu machen, ist für mich nicht zwangsweise so weite Schritte zu gehen, wie Wissenschaft zu öffnen.
Ja, also
ich kann Wissenschaft öffentlich betreiben, ohne dass ich offene Wissenschaft betreibe. Ich kann aber offene Wissenschaft im Zweifel oder offene Wissenschaft beinhaltet auch immer öffentliche Wissenschaft. Das heißt nicht, dass sie in der breiten Öffentlichkeit landet mit Medienaufmerksamkeit und Ähnliches. Aber im Umkehrschluss oder den Umkehrschluss, den kriege ich halt nicht hin, das Parsing. Also das für mich sind das halt keine zwei Begriffe, sondern verschiedene oder verschiedene Ziele auf dem Weg hin zu einer komplett offenen Wissenschaft.
Ich bin mir nicht sicher, ob es die späte Stunde ist, aber irgendwie bin ich hier semantisch total überfordert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und ich hatte diesen Artikel offene Wissenschaft auf Wikipedia schon häufig offen. Mein Gehirn hat diese öffentliche Wissenschaft einfach ausgeblendet, warum auch immer.
Ja.
Ist mir ein Begriff, der jetzt irgendwie gänzlich an mir vorbeigegangen ist und den ich persönlich auch nie nutzen würde, muss ich sagen.
Ja, genau.
Weil denn das ist im Endeffekt veröffentliche ich irgendwas, das heißt, das ist auch öffentlich, aber das heißt nicht, dass das alles, der ganze Rattenschwanz innen dran dann offen ist. Und das ist eigentlich, nee, weiß ich nicht, irgendwie tut das weh. Können wir das Thema lassen?
Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der sagt, natürlich kann man das Synonym verwenden, ja, weil ihr habt halt einfach die zwei Kernpunkte total übersehen. Dann bitte ich um wohlwollende Belehrung in den Kommentaren. Mhm.
Ja, also ich kriege das nicht. Vielleicht bin ich jetzt vielleicht close-minded. Ich lasse das jetzt erstmal. Also für mich wäre das jetzt einfach erstmal ein Begriff, den ich so nie nutzen würde.
Bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach ja, genau. Ich finde es immer wieder erstaunlich und lesenswert, Open Science als Begriff und als Feld der Betätigung und als Aktivismusfeld und als Bereich der wissenschaftlichen Beschäftigung damit vor allen Dingen auch aus anderen Perspektiven zu betrachten. Und eine dieser Perspektiven ist halt mal das Ganze aus einem anderen, auch wissenschaftlich oder kulturell anders geprägten wissenschaftlichen Bereich zu sehen. Und als wir letztes Jahr auf dem Open Knowledge Festival waren, war einer derjenigen, die wir dort getroffen haben, der Alexandre Hanout Abdo heißt er, glaube ich. Ja? Man möge mir verzeihen, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche. Der ist Wissenschaftler in Brasilien. Und ist einer derjenigen, die, wenn man sich mit dem Thema Open Science beschäftigt, über den man immer wieder stößt. Das ist auch so einer, der unglaublich viele Auftritte macht auf so Konferenzen, der in wahnsinnig vielen Projekten involviert ist, auch bei Open Knowledge, der sehr, sehr stark auch beiträgt zu dieser School of Data und so solchen Community-Projekten. Also über den guten Mann stößt man sehr, sehr oft. Und kürzlich bin ich darauf gestoßen, dass eine Veröffentlichung, die er, aber auch andere Autoren herausgebracht haben zu Open Science, Open Issues, jetzt auch in Englisch verfügbar ist. Und darauf wollte ich bloß kurz hinweisen, denn Open Science, Open Issues ist ganz gemäß dem Thema in Volltext verfügbar, werden wir verlinken, kann man als PDF herunterladen und ist, wie gesagt, jetzt neben der brasilianischen Ausgabe, die dann in Portugiesisch erscheint wahrscheinlich, hoffe ich, dass ich jetzt richtig liege, jetzt halt auch komplett in Englisch zu lesen. Und widmet sich in sehr, sehr vielen Artikeln, ich glaube 12 sind es insgesamt an der Zahl, dem Thema Open Science, aber auch halt den dann dazu benachbarten Themen in einer sehr unaufgeregten Weise. Sind so durchaus bekannte Autoren wie Cameron Nalon mit vorhanden. Oder auch besagter Alexandre Hanout Abdo, aber auch sehr, sehr viele andere Autoren, die mir noch gar nichts sagten, teilweise auch brasilianischen oder südamerikanischen Forschern insgesamt, finde ich schön, auch mal so eine Perspektive zu sehen, die sozusagen so einem globalen Gedanken trotzdem aber aus so einem regionalen Blickwinkel betrachten können. Finde ich gut. Ich gebe aber auch zu, ich habe noch nicht wahnsinnig tief reingelesen.
Dann sozusagen in den Weihnachtsferien kannst du es dann machen.
Ja.
So frisch dem Sommer entsprungen. Gut.
Genau, und dann gibt es gleich noch was zu lesen hinterher. Denn eines der größeren Projekte und der sichtbareren Projekte beim Open Science Framework, das wir sozusagen als Infrastrukturprojekt im weitesten Sinne hier ja auch schon öfter mal erwähnt haben, war eine Open Science Reproducibility Studie zum Thema Psychologie. Und diese Studie, an der eine unglaubliche Anzahl von Leuten beteiligt war, die ist jetzt abgeschlossen, das Projekt ist abgeschlossen und man kann sowohl das Projekt selbst auf dem Open Science Framework als auch Berichte darüber zum Beispiel im Atlantic lesen. Und Ed Yong hat im Atlantic über das Projekt geschrieben. Und was ich mir als Finding sozusagen aus diesem Artikel bloß notiert habe, ist, dass sie auch zu dem Schluss kommen, dass mehr als die Hälfte der psychologischen Studien der Maßgabe der Reproduzierbarkeit nicht standhalten. Ist aber auch ein Ergebnis, was mich nicht sonderlich überrascht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Nichts Neues.
Genau, aber hier sieht man es halt auch schwarz auf weiß. Und was ich einfach sympathisch bei diesem Projekt finde, abseits davon, dass sie das Open Science Framework als Basis genommen haben, um dieses Projekt durchzuführen und zu schreiben, finde ich, dass das Projekt selbst mittels R reproduzierbar ist. Man kann also einfach sich das Datenset nehmen und das selbst nochmal überprüfen.
Sehr schön.
Das finde ich schon, das finde ich so ein Stinkefinger. Das finde ich einfach einen sehr, 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 sehr sympathischen Punkt in dem Ganzen. Ist aber tatsächlich auch interessant geschrieben, was der Ed Yong da im Atlantic darüber schreibt. Insofern, wer sich für sowas interessiert, dem sei das Ganze empfohlen.
Gut, dann, ich habe hier noch peripher was rausgekramt. Ich fand das ein bisschen nennenswert. Wir hatten ja schon häufiger Higher Education Network genannt, also eine Sparte im Guardian. Und da hat sich mal einer die Mühe gemacht, beziehungsweise den Spaß gemacht, auf eine E-Mail zu antworten. Eine E-Mail, die man als Wissenschaftler wahrscheinlich schon häufiger bekommt, und zwar von irgendeinem Verlag, der ein Buch mit einem publizieren möchte. Und normalerweise lädt man sowas natürlich ab, beziehungsweise irgendwie gibt es genug Leute, die das trotzdem machen anscheinend. Und er deckt ganz einfach auf, hier geht es einfach darum, irgendwelche Bücher zu generieren, die dann irgendwie 80 Pfund pro Band kosten und dann irgendwo in irgendwelchen Unis versiffen und nie genutzt werden. Und das ist ganz klar ein Businessmodell. Und da stellt sich mir auch immer die Frage, warum machen wir sowas mit? Und ich weiß auch Kollegen, die, also gut, da stehen auch irgendwie Springer oder solche anderen Verlage hinter, aber ich persönlich verstehe überhaupt nicht, wie man sich irgendwie so ein Buchkapitel überhaupt irgendwie, warum man das machen sollte, um ehrlich zu sein. Denn die Sachen werden einem allgemein noch nicht als Publikation wirklich angerechnet, würde ich sagen. Also ich saß jetzt noch nicht in irgendwelchen Ausschüssen, irgendwelche Leute einzustellen, aber ich glaube, da hat niemand gefragt, wie viele Buchartikel haben sie denn gemacht, ja? Oder Buchkapitel haben sie denn bearbeitet. Das ist irgendwie, glaube ich, da wird man immer so reingezogen, weil irgendjemand mit dabei war und dann gefragt, dann kann man nicht Nein sagen. Und hier wird ganz klar nochmal diese kommerzielle Ding aufgedeckt. Leute, wenn ihr irgendwie solche Sachen schreibt, dann macht das doch schon meistens auf Zenodo, dann können das auch Leute lesen, ohne viel Geld zu machen. Ich weiß nicht, was Publisher großartig da reinmachen, um da auch irgendwie Grafiken aufzuhübschen. Ich glaube, hier ist man auch drauf eingegangen, dass es nicht besonders viel wäre. Ich verstehe das Konzept von solchen Büchern nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist kein richtiges Lehrbuch. Das heißt, es ist jetzt keine große didaktische Aufarbeitung. Es ist für mich irgendwie nur eine Gelddruckmaschine. Und vielleicht kann mir irgendjemand mal sagen, warum das wirklich seine Berechtigung hat. Also gut. Und hier wird es auf jeden Fall in diesem klaren Fall mal aufgedeckt, dass es das deckt sich sehr mit meiner Meinung und dennoch sehe ich immer noch Kollegen, die irgendwie solche Bücher schreiben. Das verwirrt mich immer wieder. Und wenn mich irgendjemand fragt in Richtung Nein, 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 Nein. Ah, gleich ein nettes Gegenbeispiel. Haha, habe ich auch gar nicht verlinkt. Und zwar, jetzt muss ich nochmal kurz hier nachschauen auf Software Carpentry, auf das Blog. Und zwar wurde eine neue Version der Lessons jetzt gepublished. Genau, our Lessons have now been published. Und wo publisht man sowas? Natürlich auf Zenodo. Das heißt, das Ganze, die Sachen leben ja auf GitHub als Repositorien und können dann entsprechend einfach auf Zenodo publiziert werden. Und das heißt, man hätte jetzt verschiedenste Sachen von Version Control with Git, Version Control with Mercurial, Programming in Python und alle solche Sachen sind jetzt diese Open Education Resources, also offene Lehrmaterialien sind jetzt verfügbar. Und das Tolle ist, man sind auch zitierbar und auch als Autor, hier bei einem bin ich ja sogar mit dabei, weil ich ein paar klitzekleine Änderungen gemacht habe, kann ich das dazu packen. Und ich werde, glaube ich, demnächst mal auf meine Seite, werde ich mal alle solche Sachen, wo ich an solchen Education Resources mitgearbeitet habe, mal verlinken und zusammenfassen und das unter meine Publikationsliste packen. So macht man heutzutage Lehre, Leute. So kann man irgendwie relativ günstig solche Sachen zusammenstellen. Das ist eine hohe Qualität hier. Da haben eine Menge Leute mitgearbeitet und alle haben hier, wenn auch nur einen klitzekleinen Teil dazu geleistet, oder jeder, der auch nur einen klitzekleinen Teil dazu geleistet hat, war ein wichtiger Beitrag. Und wenn es nur ein Rechtschreibfehler war, was auch immer, und kommt dann hier mit rein. Und man kann natürlich immer noch auf den GitHub-Account schauen und wer hat jetzt am meisten gemacht, wenn man das denn möchte. Aber das ist eine sehr schöne Art. Das heißt, wir haben hier Leute, die von der Öffentlichkeit bezahlt wurden, haben hier öffentliche Güter geschaffen, die öffentlich einsehbar sind und öffentlich auch weit genutzt werden. Also ich empfehle diese Sachen auch immer Leuten, die mit sowas einsteigen wollen. Also sei es mit Git oder solchen Programmiersprachen für Wissenschaftler.
Hm. Wo sind
also
wir
das jetzt ist beispielhaft.
Ist das?
Ich packe mal den Link rein. Also ich habe hier jetzt ganze Zeit runtergeschallert und hier jetzt ist der Link dabei. Das heißt, da war ein Blogartikel und da sind die Sachen entsprechend verlinkt auf Zenodo. Das heißt, man kann jetzt hier direkt. Was mir noch ein bisschen fehlt, das haben sie, glaube ich, nicht gemacht, dass sie den Link auf das GitHub-Repositorium mit reingetan haben. Das muss man in den Meta-Informationen von Zenodo noch mit ablegen oder entsprechend
hinzuschreiben. Ich glaube, da ist es. Aber über die Website kriegst du es zumindest. Also unter softwarecoventry.org/lessons.html.
Ja, da kriegst du es, das ist richtig. Aber wenn du jetzt über die Zenodo-Seite hingehst, ansonsten hast du recht, da wird auf das Repositorium und wird auf die Seite verlinkt. Also man kann beide Sachen dran. Aber jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt über die Sache auf Zenodo stolpern sollte, dann komme ich von da aus nicht so einfach auf das Git-Repositorium.
Jo.
Das war mein Kritikpunkt.
Mhm. Wo du gerade bei Amazon, bei Buchartikeln warst.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, ob du das Blog vom Jeffrey Beal liest, Scholarly Open Access. Ist ja,
ja.
Dieses US-amerikanische Open Access Pranger Blog sozusagen. Also der Jeffrey Beal hat ja eine sehr, sehr direkte Art und eine sehr, sehr stichelige Art und macht auch diesen List of Predatory Journals und sowas. Ja. Ne? Das ist ja durchaus auch kritisiert von vielen Seiten, auch von Leuten, die sich ebenso auf der Seite pro Open Access sehen. Aber er gräbt halt auch immer wieder Sachen aus. Also er berichtet halt auch sehr, sehr viel über genau diese Predatory Journals, ne, die halt so als Fake Journal aufgesetzt sind, bloß um irgendwie so minimal Article Processing Costs von Wissenschaftlern abzufordern, die sich halt darauf einlassen, bei irgendwelchen windigen Journals, angeblichen Journals zu publizieren. Bei dem kam jetzt aber die Tage so ein Artikel, wo ich so gedacht habe, hä? Unter der Headline Open Access Articles for Sales as Expensive Books on Amazon. Und ich habe es jetzt nicht nachvollzogen, aber was Jeffrey Beal halt schreibt, ist, dass er tatsächlich mal nachgeguckt hat. Es gibt einen Publisher, der nennt sich Applied Research Press. Und der hat eine ganze Reihe von Büchern im Angebot, beispielsweise Ebola in a Nutshell und so ähnliche. Und er hat sich wohl mal die Mühe gemacht und hat da mal reingeschaut. Und was er festgestellt hat, ist, dass diese Bücher eigentlich nichts weiter sind als Artikel zu beispielsweise Ebola, die aber Open Access bei anderen Verlagen erschienen sind. Beispielsweise in BMC Medicine. Hm. Und dieser Artikel ist eigentlich eins zu eins in dieses Buch eingegangen, als sozusagen als Inhalt des Buches, obwohl der Artikel ursprünglich unter einer Creative Commons Lizenz erschienen ist und das Buch wird dann halt irgendwie für $175 bei Amazon verkauft. Ja. Ich weiß aber jetzt nicht genau,
es ist Creative Commons by, das heißt, haben die das auch irgendwie zitiert? Wobei, gut, die haben einfach so reingeschmissen, das heißt, es ist eigentlich, wobei hier steht Copyrighted Material hier oben drüber, ne?
Genau.
Hier, also das, ah ja, okay, das heißt, das haben die drüber geklemmt. Okay, da kann man verklagen. Ne?
Also es hat die Frage, ist zumindest, denke ich mal, keine gute Praxis. Über die Preise spätestens da hört es dann auf. Ne?
Ach, ja.
Also das ist schon irgendwie
sportlich.
Ziemlich böse. Naja, kann man sich mal durchlesen, aber wie gesagt, mit ein bisschen Bewusstsein darüber, dass auch ein Jeffrey Beal nicht unkritisch gesehen wird.
Ja, ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal schon. Letztendlich sind die ganzen Sachen einfach ein Problem der Bildung. Ja? Wer kauft sowas? Ja? Das sind Leute, die irgendwie da nicht einen Durchblick haben. Das Gleiche ist, wer fällt auf solche Predatory Open Access, also Predatory Publishers, die Open Access sollte man gar nicht in den Mund nehmen. Also wer fällt auf sowas rein? Halt Leute, die irgendwie nicht in einer ordentlichen wissenschaftlichen Community aufgezogen sind, um zu sehen, dass das einfach nur Scams sind. Ja. Und daran muss man halt arbeiten. Das ist einfach, ist vielleicht auch ein, ja, ich denke, mehr ein Problem von Entwicklungsländern, würde ich sagen. Aber das würde für uns heißen, wir müssen da mehr machen und denen mehr unter die Arme greifen und mehr Leute einladen, mehr dorthin gehen, um die mit einzubinden in das globale agierende Wissenschaftlernetzwerk. Hm. Und dann sind solche Sachen auch kein Problem mehr. Hm. Oder günstige, gute Alternativen schaffen. Wenn jetzt irgendwie nur irgendwie Sailo oder irgendwie alles über Archive, was auch immer publiziert werden könnte, dann gibt es da kein Problem in der Art, weil das abgehangene Sachen sind und da eine Communities dahinter stehen. Ja. Ah ja. Ah, by the way, ich weiß, es ist eigentlich unsauber, nochmal zu Themen zurückzuspringen, aber das Ding in 538, da gibt es auch diese interaktive Grafik, ist nämlich P-Value-Hacking. Das ist mal lustig. Ne? Also, ne, das kennt man vielleicht so aus der Wissenschaft. Es geht immer darum, P-Value von unter 0,5 zu erreichen und damit zu sagen, meine Sachen signifikant. Und hier haben sie mal so eine interaktive Grafik, also die ich vorhin erwähnt habe, da kann man sich das zusammenhacken. Sorry, dass ich da mal reinspringe, weil das finde ich einfach so klasse. Das haben sie echt schön gemacht. Und da sieht man einfach, also man das ist sozusagen eine politische Sache, je nachdem, ist man von den Republikanern oder von den Demokraten beauftragt, um diese Studie zu machen? Welche Daten kann ich da einfließen lassen, um meine Message reinzukriegen und das Ding noch mit einem entsprechenden P-Value hinzukriegen? Naja.
Gibt übrigens einen sehr, sehr schönen Artikel auf Freakonomics zu P-Hacking.
Ah, okay, das habe ich noch nicht gesehen. Also ich finde ja den, ich glaube, ich lese den Blog, habe ich schon gar nicht mehr abonniert, aber ich mag das den Podcast sehr gerne. Ich versuche halt immer, deshalb mag ich Podcasts so gerne, ich lese den ganzen Tag, ich schaue den ganzen Tag auf den Bildschirm und dann will ich in meiner Freizeit sozusagen Sachen auf die Ohren bekommen. Und der Podcast ist auch sehr zu empfehlen. Also wer den noch nicht auf dem Schirm hat, ruhig mal reinhören. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob die da auch, es ist wahrscheinlich komplementär zum Blog. Bin mir gar nicht ganz sicher.
Kann ich dir auch nicht so ganz genau sagen.
Ich könnte mich zumindest nicht an eine P-Value-Hacking-Sache von denen erinnern. Na gut, okay. Aber Freakonomics auf jeden Fall sehr schön zu empfehlen. Sei es das Blog, sei es der Podcast. Gut, dann haben wir es eigentlich schon geschafft hier. Hm? Das ging ja heute relativ flott. Wobei, gut, so flott dann auch wieder nicht, ist hier gerade.
Man denkt immer, okay, dass es schneller vorbeigeht, ja, aber am Ende hängt man sich dann doch irgendwie nochmal anderthalb Stunden um. Ja.
Genau.
Aber das ist aber ja überschaubar.
Ich fand auch, da haben wir schon ganz andere Sachen geliefert.
Ach, wir sind noch nicht mal bei anderthalb Stunden. Wir sind wahrscheinlich so.
Nee. Aber das wollen wir jetzt auch nicht mit leeren Hohlphrasen und Zeitblaberei hier noch füllen. Ich denke, dann kann gleich zum nächsten Podcast gesprungen werden und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
Genau, wir bemühen uns, das schnell hinzubekommen. Wie immer keine Versprechungen, aber seid euch gewiss, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden.
Genau, aber der September ist wirklich sehr busy. Schauen wir es mal. Bei dir habe ich das auch irgendwie sagen lassen oder von dir. Aber gut, schauen wir mal, wie schon gesagt, keine Versprechung. Aber wir, die am meisten darunter leiden, dass sowas nicht stattfindet, sind wir. Denn uns brennt es auf der Seele, diese Sachen wieder in die Bits zu schieben und das wieder raus in den Äther zu pumpen und euch in die Ohren zu hauen. Ja.
Genau, und gut, dass wir das hoffentlich bald wieder tun, in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören.
Groß forschen und genau, danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.